Herzlich willkommen zum Podcast Zwischendurch und Drin. Theologie an unerhörten Orten. Ja, herzlich willkommen, Aisha Pollert, hier bei mir im Podcast Zwischendrin und Zwischendurch. Ich freue mich ganz herzlich, dass du heute kommen konntest und bereit bist, mit mir hier ein paar Minuten ins Gespräch zu kommen. Und wie ihr und Sie, die uns in diesem Moment zuhören, ja schon wisst, es geht hier im Podcast Zwischendrin und Zwischendurch eigentlich genau darum, ins Gespräch zu kommen. Mal ein bisschen genauer in die Zwischenräume, in die unerhörten Räume und Orte in unserer Gesellschaft, im weitesten Sinne im theologischen, gesellschaftskritischen, kulturwissenschaftlichen, mal richtig reinzugehen, wahrzunehmen, ja, mal die Augen zu schärfen, das Gehör zu schärfen und Töne, Stimmen wahrzunehmen, die man vielleicht sonst nicht so wahrnimmt. Aisha, du bist, wir haben uns vor kurzem kennengelernt hier an der Universität Oldenburg und du besetzt die Professur für Sozialpädagogik in der Migrationsgesellschaft. Mhm. Und ich weiß von dir, dass du auch hier in Oldenburg, nicht nur von dir, man hört das auch an anderen Orten hier in der Stadt, dass du in der Stabsstelle für Integration tätig warst lange Zeit, aber auch andernorts. Ich glaube in Kiel an der Fachhochschule dich eben im Bereich der kritischen Migrationsforschung beschäftigst, da unterwegs bist. Habe ich was Wichtiges zu deiner Person vergessen? Was würdest du hinzufügen, wenn du jetzt jemandem, ich sag mal so in 2, 3 Sätzen sagen solltest, das bin ich, das macht mich aus, das interessiert mich?
Mhm. Vielen Dank erstmal für die Einladung, hier mit dir diskutieren zu dürfen. Ein spannendes und schönes Format. Ich glaube, du hast schon im Grunde genommen die Station konturiert. Ich bin ein Oldenburger Gewächs in dem Sinne, dass ich hier an der Uni studiert habe. Genau. Und dass ich nun, gefühlt Ewigkeit in Oldenburg lebe, ursprünglich aus Hamburg. Und auf die Frage, woher kommst du denn eigentlich bei dem Namen, das hast du nicht gestellt.
Sehr wichtig.
Das weiß ich, dass du diese Frage explizit so nicht gestellt hast. Aber ich werde ja nicht selten natürlich auch mit dieser Frage konfrontiert, weil der Name Aisha nicht wirklich deutsch klingt, wie wir alle wissen. Von daher, ja, ist Istanbul auch ein Teil meiner Lebensgeschichte, mhm, ein Teil auch meiner Identität und auch meiner Wurzeln letzten Endes. Und dieses sich bewegen in verschiedenen Welten, die aber doch viel mehr Überschneidung haben, als man es vielleicht aus einer westeuropäischen Perspektive so sehen und erkennen möchte, ist schon auch etwas, was mich ausmacht, wobei ich zugeben muss, dass ich jetzt auch nicht die Weltenbummlerin bin. Also den Eindruck wollte ich jetzt auch nicht entstehen lassen.
So. Nee, hast du glaube ich gar nicht. Aber es ist schon so, dass du sagen könntest, dich macht deine Person und das, wie du denkst, wie du sprichst, wie du dich verhältst, wie du Dinge wahrnimmst, vielleicht ein bisschen anders, dass das natürlich schon ein bisschen was mit den, ich sag mal im weitesten Sinne Sozialisationsräumen, die du durchgangen bist, zu tun hat.
Mhm. Ja, also dieses Markieren quasi von Andersheit. Mhm. Ne? Also das, da bringe ich natürlich schon eine besondere Perspektive, eine besondere Sensibilität, ne? Das so für Menschen aus meiner Generation, die eben eine Migrationsbiografie haben, schon auch sehr prägend ist, ne? Dieses sozusagen als in irgendeiner Form anders markiert zu werden. Und deswegen ist es sicher nicht unbedeutend gewesen, was die Wahl meiner Themen anbetrifft, die Auseinandersetzung eben auch, die kritische Auseinandersetzung der Markierung von Andersheit und Differenz.
Ja, vielleicht könntest du noch mal, Aisha, richtig ausgesprochen. Wir haben das vorher nämlich geübt, für alle, die uns gerade zuhören. Dieses Anderssein, anders markiert werden, Alterität, andersartig sein. Vielleicht können wir da noch mal kurz für alle, die uns zuhören, das noch mal ein bisschen klären. Was ist das denn genau? Also es gibt ja auch diesen Begriff, der so immer wieder in bestimmten Diskursen zu hören ist, Othering. Was heißt das denn konkret? Könntest du mal aus deiner eigenen so einfach wie möglich und nachvollziehbar wie möglich das noch mal kurz so ins Auge fassen?
Ja, Othering ist letzten Endes eine Hervorhebung einer Differenz, die in der Situation, aber auch in der Interaktion auch hergestellt wird. Die, also ich könnte sozusagen in einer sozialen Interaktion auch über diesen Namen Aichaya auch einfach hinwegsehen und den gar nicht hervorheben und entsprechend diese Frage, woher kommst du eigentlich, wenn Aicha sagt, sie ist in Hamburg groß geworden, dann reicht es für bestimmte Leute nicht. Also das habe ich jetzt natürlich als erwachsene Frau, muss ich zugestehen, mache ich diese Erfahrung mit der Frage, woher kommst du eigentlich, jetzt mittlerweile seltener. Aber also als Jugendliche, als Kind, also es ist ja sozusagen etwas, was durchgängig an Erfahrung gemacht wird, tagtäglich. Und ich könnte ja sozusagen auf dieses Othering, dieses Andersmachen verzichten, indem ich auch auf diese Frage verzichte. Und wir diskutieren eben in der kritischen Migrationsforschung schon seit Jahrzehnten auch über die Frage, warum überhaupt so etwas wie Migrationshintergrund oder vielleicht auch Fluchtbiografie erhoben werden muss, sozusagen.
Das finde ich, Entschuldigung, wenn ich da rein dich unterbreche, aber das finde ich ein ganz spannender Gedanke, weil die Frage ist ja, warum ist überhaupt notwendig, dass wir diesen Umstand markieren? Also warum ist überhaupt notwendig, aus einer bestimmten Migrationsperspektive kritisch auf gesellschaftliche Umstände, Prozesse zu schauen? Weil, und jetzt noch mal die, vielleicht noch mal dieses Präzisieren, Schärfen, weil es doch, so würde ich das formulieren, aus einer bestimmten Überlegenheit heraus ist, wer auch immer, eine bestimmte Gruppe, eine andere Gruppe, sprachlich benennt, markiert, limitiert und eine bestimmte Vorstellung, nämlich die eigene, über sie stülpt oder aufoktroyiert. Würdest du da so mitgehen? Oder?
Ja, da würde ich mitgehen. Und das ist letzten Endes auch die kritische Auseinandersetzung mit Othering-Prozessen, weil es geht ja nicht nur um das Feststellen von, du hast ja jetzt irgendwie einen etwas anderen Namen und schön, sondern klingt gut, sondern darüber hinausgehend werden ja vielleicht noch weitere Zuschreibungen und Adressierungen vorgenommen, ne? Ja. Und diese Adressierungen, die sind nicht völlig wertfrei, also im Sinne von auch nicht völlig frei von Hierarchisierung, auch nicht völlig frei von Wertigkeiten der Über- und Unterordnung. Und nicht völlig frei von,
ganz im Gegenteil,
von Zugehörigkeitsordnung letzten Endes. Ja, ne? Also so, und das ist quasi in die Historie von solchen Othering-Prozessen mit verankert. Das ist sozusagen in der DNA von Othering-Prozessen.
Ja, ja, genau. Das ist also sozusagen gesetzt. Ne? Es wird gar nicht mehr, steht gar nicht zur Diskussion.
Genau. Ja. Es sei denn, wie gesagt, es gibt da, finde ich, schon auch ein bisschen so ein Dilemma, was wir in der Migrationsforschung durchaus auch haben. Ich kann auch nicht völlig blind für Differenz mich hinstellen. Also ich kann nicht sagen, also Differenz, ich sehe das alles gar nicht und es spielt alles gar keine Rolle. Das funktioniert auch nicht gut, haben wir gemerkt, weil dann wiederum die Gefahr besteht, dass durchaus die Markierungen, die ja existenziell sind für Leute, die auch Wirklichkeit sind für Leute.
Die auch sichtbar sind.
Und
zum
die
Teil.
Auch sichtbar, ja, genau. die sind sichtbar und die sind vor allen Dingen auch spürbar und die sind auch im Hinblick auf Teilhabe und Partizipation von besonderer Relevanz, sowie auch Gender nach wie vor unglaublich relevant ist für gesellschaftliche Positionierungen und gerade auch, wenn es um die Verteilung von Macht und Ressourcen geht, sind natürlich auch andere Differenzlinien wie Herkunft, die Anführungsstriche sieht man
ja,
jetzt
die,
nicht.
Die muss man noch genau moderieren.
Die muss ich moderieren quasi, ja. Wie Herkunft oder eben auch Hautfarbe, auch das in Anführungsstrichen zu sehen. Das hat ja eine unglaubliche Bedeutung, eine Wirkmächtigkeit für Partizipation und Teilhabe und für gesellschaftliche Positionierung und Zugehörigkeit. Deswegen kann ich halt auch nicht sagen, eigentlich können wir mal wirklich komplett dieses ganze Gerede über Differenz wegblenden. So.
Finde ich super spannend, was du sagst. Also ich komme ja aus dem theologischen, religionswissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen, also aus dieser Perspektive. Und da ist ganz wichtig, dass die Differenz, also es geht nicht darum, wie du sagst, sie auszulöschen, zu eliminieren. Und das wäre jetzt so dieses, um so ein Beispiel zu geben, wie du das gerade mit deinem Namen gesagt hast und dann diese Frage, woher kommst du, ist ja auch so ein bisschen diese Stimme, die ich manchmal höre, naja, ich sehe ja deine Farbe oder deine Hautfarbe gar nicht. Das ist ja Quatsch. Sondern es geht ja vielmehr darum, die Differenzen, also zu lernen, beziehungsweise in den Austausch zu gehen, in den Zwischenraum zu gehen, miteinander die Differenz zu thematisieren. Aber eben, und das ist, glaube ich, der Unterschied, eben, wie du es gerade schon gesagt hast, eben nicht, dass es eine Machtstruktur ausdrückt, Hierarchie, Überlegenheit, sondern ja, wir sind anders. Aber dieses Anderssein auf Augenhöhe zum Gespräch machen. Sehr vereinfacht gesagt, aber im Grunde genommen so dieses Bild, davon träume ich immer so. Dieses, ne, wenn ich von Zwischenräumen rede, wir treten in den Zwischenraum, sind alle ganz unterschiedlich, können uns darüber unterhalten, dass wir das sind, dass wir anders denken, anders aussehen, andere Gewohnheiten haben und so weiter. Aber wir hierarchisieren diese Differenzen nicht. Das ist ja genau das, was im Grunde genommen, finde ich, eigentlich diese Logik des Otherings aufbrechen würde.
Ja, und was wird da betont? Was wird da gesehen und was wird nicht gesehen? Also das ist quasi ja auch dieser Umgang mit Rassismus, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, weil sie phänotypisch als andere gesehen werden, stehen immer im Zentrum sozusagen, wenn über Rassismus gesprochen wird. Aber es wird wenig eben auch über Weißsein gesprochen und über die Relevanz sozusagen, die auch weiße Menschen im Diskurs für Rassismus auch haben. Und was ich damit verdeutlichen möchte, ist dieses, worüber reden wir und wer redet worüber, wer betont was, an welcher Stelle, wer nimmt sich das Recht,
bestimmte Wer die Deutungshoheit,
genau.
Ne? Ja, ganz
das
wichtig.
Das ist,
ne?
denke ich, auch nochmal bei dieser Diskussion zentral. Und wer definiert? Wer definiert? Wer hat hier quasi auch die Definitionsmacht? Finde ich auch nochmal sehr.
Kann die überhaupt der eine haben oder die andere? Ne? Und wird auch die Positionalität der Person, die da spricht, transparent gemacht? Das finde ich auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde nochmal ganz gerne, Aicha, mit Blick auf die kritische Migrationsforschung, die ja jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, womit du dich beschäftigst, in dem Raum, in dem du dich bewegst, Lehre, forschungsmäßig, denk- und handlungsorientiert. Das Thema von Religion und Glaube im weiten Sinne, ich spreche jetzt nicht von der einen Religion oder von dieser einen konfessionellen Zugehörigkeit, inwieweit spielt das für, ich sag mal, die Umstände oder Phänomene von Diskriminierung auch ganz im weiten Verständnis eine Rolle? Ist das ein ganz dezidierte oder sind andere Aspekte, wie nur wir hatten jetzt schon phänotypische Merkmale, gewichtiger?
Naja, Religion ist auf jeden Fall ein Differenzmerkmal, womit sich die Migrationsforschung auch beschäftigt, weil natürlich entlang von Religiosität Differenzlinien und Zugehörigkeitsordnungen ja auch reproduziert werden gesellschaftlich. Gleichzeitig ist...
Kannst du da nochmal, was heißt das? Wie produziert das, weiß nicht, ob das schon ganz klar geworden ist?
Ja, also im Grunde genommen diese Markierung quasi muslimisch, nicht muslimisch, jüdisch, nicht jüdisch, jesidisch, nicht jesidisch, christlich, nicht christlich, das sind ja letzten Endes auch Fragen, die nach wie vor in einer säkularen Gesellschaft, in der wir meinen, wir sind, doch sehr bedeutsam sind. Also die vielleicht nicht unbedingt immer ausgesprochen werden, aber in der Zuordnung, in der Adressierung durchaus eine Rolle spielen können. So. Mhm, und ich finde es immer ganz spannend, weil auch da ein ganzes Muster an Bildern über Muslima zum Beispiel staccatoartig sozusagen auch manchmal reproduziert werden können in bestimmten Kontexten. Und auch die Vielschichtigkeit muslimischen Lebens, also sozusagen es ist nun mal natürlich schon so, dass gerade auch der antimuslimische Rassismus in meinem Tätigkeitsfeld auch eine besondere Rolle spielt. Rassismus, aber auch der Antisemitismus natürlich auch, aber auch der antimuslimische Rassismus. Und also weil es ja nochmal spezielle Formen gibt. Und deswegen ist es so, wir haben nun mal auch ziemlich viele Menschen mit muslimischen Wurzeln in Deutschland, die sich auch selber tatsächlich Selbstverständnis auch so ist, dass sie sich als Muslime sehen. Und aber diese Vielschichtigkeit, diese Diversität, und das hat wieder auch was mit Zuordnungs- und Zuweisung und zu tun, die wird da gar nicht gesehen. Also diese Komplexität, die es auch gibt.
Das finde ich super spannend. Ich weiß nicht, auf deiner Homepage oder in einem Text von dir gelesen und musste da sehr stark an Thomas Bauer denken. Dieses Stichwort, das ist ein Religionswissenschaftler aus Münster oder Islamwissenschaftler, diese Tendenz unserer Gesellschaft, vereinfacht gesagt, alles in so Kategorien. Mhm. Also er spricht so von, ne, jeder kennt so ein Mathematikheft, von solchen Kästchen. Mhm. Und immer wenn es neue Phänomene gibt, dann machen wir noch ein Kästchen dazu. Ganz viele Kästchen. Und dann sprechen wir aber im Grunde genommen wieder von neuen Kategorien, die auch irgendwie eine gewisse Offenheit ausdrücken wollen, aber wir schaffen immer wieder neue Kästchen. Und im Grunde genommen diese Kästchenlogik ist ja dann, innerhalb dieses Kästchen wird gar nicht mehr, wie du gerade sagst, differenziert wahrgenommen, sondern das ist dann eben die die kulturelle Dimension der Muslime und Muslima. Das ist dann, und innerhalb dieser Gruppierung oder dieses Kästchens sind dann irgendwie alle gleich. Ne? Also ein bisschen dieses Monolithische, wo ich sage, so, das ist genau eine Herausforderung. Sobald wir so viele Kategorien, dann wird es ja immer wieder schwieriger, weil wir nur noch zwischen den Kategorien denken, aber nicht innerhalb derer. Genau. Würdest du so, ist es so ein bisschen das, was du...
Also ich würde schon das ganz gut finden, wenn wir tatsächlich auch in der Lage wären, diese Überschneidung auch zu sehen zwischen diesen Kästchen, die ist da irgendwie von mir aus Kästchen, wenn es das Leben leichter macht. Aber das ist ja.
Aber das hilft, glaube ich, nicht so ganz, wenn du sagst, es soll ja um Überschneidung gehen,
ja,
oder?
Ja, aber das ist, glaube ich, tatsächlich im Kern das Problem, warum wir in Kästchen oder in Schubladen denken. Also da machen wir eine neue Schublade, wenn es halt nochmal andere Form von muslimischem Leben, da machen wir halt nochmal eine neue Schublade auf.
Ja, genau.
So, und dass wir quasi aus der Vorurteilsforschung, aber auch aus der Rassismusforschung wissen, dass es zum einen tatsächlich auch ein bestimmtes Grundbedürfnis von Menschen offensichtlich gibt, Dinge vereinfachen zu müssen, zu können.
Eine absolut menschliche Tendenz, glaube ich.
Ja, das kann man ein Stück weit psychologisieren und das kann man ein Stück weit irgendwie auch erklären. Aus diesem Kategorisieren, und das ist ja, das Schubladen sind Kategorien sozusagen, wir werden am Ende eben auch der Komplexität der Menschen nicht gerecht. Und warum meinen wir, dass wir quasi bestimmte Menschen kategorisieren können und andere nicht? Das ist ja letzten Endes die spannende Frage. Warum werden einige kategorisiert, kriegen irgendwie so ein Label und andere nicht? Warum eigentlich nicht?
Du hattest gerade dieser Frage, finde ich sehr spannend, also im Grunde genommen dieses, ne, wer stellt sich denn als diejenigen hin, die Macht und die Überlegenheit haben, dass, ich finde, die Frage ist relativ einfach zu beantworten.
Ja.
Nein, also ich glaube, also was heißt einfach, aber ich glaube, es ist ein Konstrukt, ein menschliches Konstrukt. eine menschliche, also wenn wir in die Geschichte schauen, also und schauen, wie Rassentheorien funktioniert haben. Als Instrument für die Legitimation von menschenunwürdigem Sklavenhandel. Also Mensch stellt seine eigene Idee, ein gedankliches Konstrukt über die Wirklichkeit. Das ist die Logik von jeder Ideologie.
Genau, und oder? Das gerade auch richtig, das würde ich auch so sehen. Das Ganze mit dieser Rassenideologie ist ja nochmal historisch in einer Zeit zu verorten, wo sich der globale Norden oder der Westen hier
auch mit Anführungsstrichen, auch mit Anführungsstrichen, ihr seht sie nicht, die ihr zuhört,
ja,
ne?
Ja, quasi auch ja aufklärerisch, modern, den Prinzipien der Französischen Revolution
verschrieben hat.
Also so Freiheit, Brüderlichkeit.
Heute würden wir sagen Geschwisterlichkeit.
Ja, wobei, ja, damals hieß es ja, wie wir wissen, anders.
Anders, genau.
Aber auch so dieser Gedanke des so eines humanistischen Weltbildes und vielleicht auch nochmal so christlich durchzogen, hier und da, zumindest in der Französischen Revolution nicht, aber sonst. Das ist ja so ein Anspruch, ne, den der globale Norden sozusagen auch hatte. Und mit diesem Anspruch gleichzeitig Menschen zu vernichten, ihre Lebensgrundlagen zu vernichten, großflächig, das muss man ja legitimieren. Also da braucht es ja, da ist man ja ein bisschen in Erklärungsnot sozusagen und muss das ja irgendwie auch aushalten können. Und da funktioniert natürlich Rassismus oder generell die Hierarchisierung von Menschen in Untermenschen und in Übermenschen oder moderne Menschen dann ganz gut.
Genau, und das ist da die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, wie das eigentlich funktioniert ist, wenn man eben dann in die Philosophiegeschichte schaut. Also wenn du dir die großen aufklärerischen Philosophen anschaust, da hast du stufenartige anthropologische Vorstellungen von wer ist. Also deswegen ist diese relativ lockere Aussage, das ist uns in die DNA geschrieben, also dass irgendwie einige Menschen meinen, sie können über andere sozusagen dann letztendlich diskriminierende Zuschreibungen äußern, glaube ich, gar nicht so schwierig zu erklären, ob man das dann wirklich nachvollziehen kann, wie das dann ästhetisch funktioniert, ist nochmal eine andere Frage. Aitscha.
Die Hartnäckigkeit, dieser vereinfachten, diese sehr, sehr, sehr schablonenhaften, der Komplexität, der Persönlichkeit der Menschen nicht gerecht werdenden, diese Hartnäckigkeit, die sich sozusagen auch über Jahrzehnte hält, das finde ich ist schon ein interessantes Phänomen auf jeden Fall. Das würde ich gerne.
Und ich glaube nicht nur interessant, nee, gut, dass du es nochmal rausschreibst, nicht nur interessant, sondern ich glaube, das ist genau das, warum, jetzt sind wir so ein bisschen am Anfang, warum eben das, was ihr da oder was du konkret in der kritischen Migrationsforschung und mit den spezielleren unterschiedlichen Ausrichtungen und Fragestellungen ja in den Blick versuchst zu nehmen. Auch wenn man jetzt vielleicht aktuell, wenn man auf die politische Landschaft guckt, und wir hatten das ja im Vorgespräch, schaut, dass eigentlich unsere gesellschaftliche Entwicklung gerade an vielen Orten, an vielen unerhörten Orten, eine Entwicklung zeigt, die nicht unbedingt nur davon geprägt ist, dass wir uns bewusst werden, dass wir da vielleicht auf einem falschen Weg sind. Ich danke dir, Aitscha. Ganz herzlichen Dank für dieses spannende, intensive, konzentrierte Gespräch. Ich hoffe, dass ihr und Sie, die uns zugehört haben, ein bisschen was mitnehmen konntet, Aitscha aufmerksam zuhören konntet zum Thema, was sind eigentlich die wichtigen Ausrichtungen, Aspekte in der kritischen Migrationsforschung? Welche Diskriminierungsachsen, Aspekte sind wichtig, unter anderem auch die von Religion und Glaube? Und inwiefern ist es eigentlich wichtig, dass wir uns dessen im Kleinen und im Großen bewusst werden und in unserem Kleinen was dafür tun, dass eben genau diese Deutungshoheit, dieses über andere Urteilen beziehungsweise kategoriale Aussagen treffen, die diskriminierend sind in ihrer Wirkkraft, dass wir uns dessen bewusst werden. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Sag ich
Danke dir.
Ja, ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder, Aisha. Ich wünsche dir alles Gute und Ihnen und euch auch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Hier, tschüss. Was nehme ich mit aus dem Gespräch mit Aisha Pollard? Die Welt ist komplex. Unsere Lebenswirklichkeiten sind komplex. Und wir können sie einfach nicht in eindeutigen Aussagesätzen erfassen. Es geht doch vielmehr darum, die Differenz als etwas ganz Positives anzuerkennen. Die Differenzen, die uns Menschen ausmachen, unsere unterschiedlichen Sichtweisen und Perspektiven wahrzunehmen und bereit zu sein, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Theologie, praktisch und konkret. Der Umgang mit Differenzen. Wer Lust hat, hier beim Podcast zwischendurch und drin mitzumachen, wer Fragen hat oder auch mal die eine zentrale Frage oder das eine zentrale Wort, Konzept hat und sich darüber mal Gedanken machen möchte, gemeinsam hier im Gespräch, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Die Kontaktmail findet ihr unten in der Beschreibung sowie auch weitere Infos zur Sendung.